Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem feuchtfröhlichen Podcast
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Herrlich, herrlich, feuchtfröhlich ist gut. Wie viel Fröhlichkeit dabei war, besprechen wir heute. Feucht war es definitiv
feucht
sehr.
Feucht war es definitiv, ja.
Wir sind heute beim Unknown Race, sagen wir mal beim Race Report Teil 2. Mhm. Bei der Aufnahme der letzten Episode ist mir erst bewusst worden, dass das seit langerer Zeit wieder mal ein Bericht ist, wo wir beide vom selben Rennen erzählen und wie ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, wie wir da jetzt weiter tun, ob wir parallel irgendwie über die Zeit unsere Erfahrung berichten, also wie ist es dir in der Nacht gegangen, wie ist es mir in der Nacht gegangen oder wie es uns zu den jeweiligen Checkpoints gegangen ist.
Ja, weil jetzt klafft's langsam deutlich auseinander. Also bei Checkpoint 3 war es noch so, okay, du bist im Finsteren hinkommen, bei mir im Morgengrauen, aber der Abstand zwischen uns wird jetzt immer größer und ich glaube, tageszeitmäßig kann man das nicht mehr aufteilen. Ich würde es weiterhin nach Checkpoints machen und ich glaube, wir haben dann einfach zu den jeweiligen Checkpoints hin einfach auch ganz andere Erfahrungen gemacht, weil schon bald ein ganzer Tag zwischen uns liegen wird.
Du hast gesagt, also nur jetzt eins vorweg, wir machen heute keinen Smalltalk, keinen aktuellen irgendwie Überblick, was gerade so los ist.
Wieso ist in der letzten Stunde seit nichts passiert, seit Nein, wir die letzte Folge aufgenommen haben?
Aber ich denke, wir sollten die Folge einfach rein Unknown Race lassen und alles, was aktuell passiert, Race Across Italy steht vor der Tür, Race Around Niederösterreich kommt bald, Race Across East Germany, das es heuer neu gibt, aber das besprechen wir alles ein anderes Mal. Wir sind jetzt beim Unknown Race und ich habe jetzt ein Spieler, insgesamt noch drei, jetzt da gegen in der zweiten Hälfte des Rennens haben wir ein paar Mal öfter das Handy auspacken können. Meine Erzählung war noch mit der Müdigkeit in der Nacht, weil du erzählst, du warst bei Checkpoint im Morgengrauen und ich war schon am Weg zu Checkpoint 4 und habe da mit der Müdigkeit richtig zu kämpfen gehabt und da ist mir die eine Anekdote noch im Kopf, ich habe Essen einkaufen wollen, ich habe nämlich wirklich vom Start weg sehr viel Verpflegung mit dabei gehabt, also ich glaube, die Hälfte meines Gepäcks oder sogar mehr als die Hälfte, wenn man jetzt vom Gewicht her rechnet, war Verpflegung. Weil man weiß, in Italien ist es nicht so einfach. Da sind tagsüber die Geschäfte, wenn es passt, wirklich zu um die Mittagszeit. Die Tankstellen haben selten Shops. Das sind meistens wirklich nur Zapfsäulen. Und wenn es einen Shop gibt, kannst du dort einen Liter Öl kaufen, was ich später vielleicht braucht hätte. Dazu kommen wir gleich. Aber nichts zum Essen. Und dann habe ich wirklich einen Essensautomat gefunden. Da hat es gegeben Süßigkeiten, Schokoriegel, Sandwiches und so weiter. Aber es war unmöglich, dort was zu kaufen. Keine Kartenzahlung. Und ich habe natürlich Bargeld mitgehabt, weil ich damit gerechnet habe, mit der Karte kann man nicht überzahlen. Auch kein Bargeld, sondern nur Münzen. Und ein Stapel 50 Cent habe ich halt nicht mit dabei gehabt. Das war sehr frustrierend und auch der zweite Essensautomat, den ich gefunden habe in der Nacht, war gleich nur Münzen. Und dann habe ich irgendwie mir gedacht, okay, ich bin jetzt echt wirklich müde und ein kurzer Powernap wäre gut gegen Ende der Nacht, bevor es dann hell wird. Und dann habe ich so eine Bar gefunden oder so ein Restaurant mit einem großen Gastgarten, die haben so gepolsterte Sitzmöbel gehabt, überdacht. Das hat echt gemütlich ausgeschaut, das war offen, frei zugänglich. Und da wollte ich mich für 10 Minuten hinlegen und als ich dort vom Radsteig sehe, dort gibt es wiederum einen Futterautomaten, der aber mit Kartenzahlung funktioniert. Und das hat mich so begeistert, ich habe mir dann dort Chips und Knabbergebäck und sowas ähnliches wie Soletti kauft, weil das haltet halt einfach auch extrem gut munter, wenn du was zum Knabbern hast und so langsam dahin essen kannst. Also Haribo sind sehr beliebte, mag ich persönlich überhaupt nicht. Und das macht mir auch nicht munter, weil das ist so was Lasches, Klebriges, das weiß ich nicht, klebt nur in den Zähnen, aber du hast, es ist nicht laut. Und diese knusprigen Dinge, das sind so laut, dass die das Knabbern und Knuspern irgendwie munter macht. Und dann habe ich noch ein, zwei Stunden weiterfahren können, bis sie dann tatsächlich bei der nächsten Möglichkeit, das war dann wiederum sowas wie ein Gartenhäuschen, Bushaltestelle, sowas ähnliches mit einer gepolsterten Sitzbank, tut mir dann tatsächlich für 10 Minuten hingelegt. Da war es aber bereits hell. Das war so wahrscheinlich 7 in der Früh.
Ja, um die Zeit war ich gerade in einem Café, habe mir dort mehrere Espresso gegönnt, mehrere Schokocroissants, einen Toast, mehrere Cola, habe dann mir Wasserflaschen gekauft und meine Getränke neu zusammengemixt und meine Trinkflaschen aufgefüllt und habe dann gesehen, dass mein Produkt, das ich benutze, also ich darf das ja eh sagen, ich werde eh nicht gesponsert, also ich habe so diese Race Carbs von Ministry of Nutrition, das ist das ganz dickflüssige, wie so ein bisschen so honigmäßig mit extrem viel Kohlenhydrate, dass sie das, wenn es so kalt ist, wie es war, nicht mit dem Wasser so gut verbindet und nicht im Wasser auflöst, sondern zu Boden sinkt und dann nur in so Flocken sich mit dem Wasser vermischt. Und dann habe ich in meiner Trinkflasche unten wirklich 5 cm Race Carbs gehabt, die sie nicht und nicht mit Wasser vermischt haben, und habe das dann da im ein bisschen aufgewärmt und so, dann hat es ein bisschen funktioniert, aber da habe ich, glaube ich, die Race Carbs ein bisschen verschwendet. Also die haben sich da im kalten Wasser nicht so gut aufgelöst. Ich habe dann andere Sachen trinken müssen.
Ja, ich war mit meiner Verpflegungsstrategie eigentlich sehr zufrieden. Ich habe mir die Sachen da beim Automaten wirklich nur gekauft, zum munter bleiben. Aber ich habe jetzt ganz viel Peroton, Riegel und Gels mitgehabt. Teilweise auch, es gibt ja die Riegel mit Koffein. Die Ultra-Riegel nennen sie die passenderweise. Und die haben quasi ihren Job gut erfüllt. Ja, das Knabbern war für mich nur eine nette Maßnahme, um ein bisschen wacher zu bleiben oder länger wach zu bleiben. Und ich habe dann irgendwie doch auch andere Methoden gehabt, um mich selber munter zu halten. Das würde ich gern vorspielen. Ich habe da nämlich ein kleines Video aufgenommen unterwegs.
Meine Ohren sind komplett im Arsch, es quietscht so grauslich. Ich habe die Ketten frisch gewachst, vor dem Start aufgezogen, Bibi-Fein. Und habe mir gedacht, die 2 Tage halte ich das sicher aus, was das normal auch immer tut. Aber bei dem Regen ist die Fetten, das Wachs jetzt komplett weg, es quietscht wie Scheiße. Und ich habe natürlich nichts mit zum Nachschmieren, weil ich mit dem nicht gerechnet habe. Auf der kurzen Strecke. Und jetzt ist das so laut und ich überlege schon, ob ich nicht in Autowerkstatt fahre, ein bisschen Öl schnorren oder einen Sprüher WD-40 oder irgend sowas. Das geht einfach nicht. Und das zweite ist, mein Handy ist ja kaputt geworden. Das eine, jetzt habe ich jetzt ein Ersatz-Handy. Ich kann keine Tasten mehr bedienen. Also das Display nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr ausschalten, weil da müsste ich am Display draufdrucken. Oder neu starten, muss ich am Display dann bestätigen. Und jetzt ist folgendes: Ich habe es weggekrampft, aber der Wecker vor dem Start ist noch ein. Das heißt, es läutet seit 5.45 Uhr alle 5 Minuten der Snooze. Und ich kann den Wecker nicht abschalten. Und das geht jetzt stundenlang. Und ich bin schon komplett deppert im Schädel. Ich kann nur hoffen, dass bald der Akku leer wird. Ich habe noch 20%. Ja, das sind die Kleinigkeiten, die zum Touren sind nebenbei. Dass man ohne Netz da alles Routen planen muss, in den Berg einkaufen. Und so weiter und so fort. Aber es läuft. Es läuft, ich bin Zweiter momentan.
Ja, das ist wirklich bitter. Also, wir werden dann zu meinem Fail kommen. Ich habe auch, ich war auch nicht perfekt vorbereitet, aber ich habe eine kleine Dose Schmierfett habe ich mitgehabt für die Kette.
Ich habe mir, weißt, wie 1000 Kilometer gefahren bin, in 24 Stunden, da hat es 9 Stunden gekriegt, das waren wahrscheinlich 400 Kilometer im Regen oder 350. Oder das Race Around Niederösterreich, bin auch schon mal gefahren, da hat es ziemlich durchgeregnet und da habe ich einfach fälschlicherweise gedacht, da war das Kettenwachs einfach perfekt im Ziel immer noch. Die Ketten war sauber, es hat keine Geräusche gegeben. Und ich habe mir jetzt auch gedacht, 1000 Kilometer ist nicht so lang. Aber es ist deutlich zu lang, wenn du quasi im Wasser dahin fährst. Es hat ja nicht nur ein bisschen geregnet. Wir sind teilweise im Wasser gefahren. Und ich habe nicht daran gedacht, mir was mitzunehmen. Ich habe es nicht vergessen. Also ich habe nachgedacht und habe entschieden, nein, nicht nötig auf dieser kurzen Strecke. Und es waren einfach Geräusche, die waren so ekelhaft. Und ich habe mir gedacht, wenn das, liebe Grüße nach Hamburg, Markus Baranski, wenn der das mitkriegt, ich würde mir da ein Motoröl, ich habe kurz an Olivenöl gedacht, oder WD-40 draufgeben, der wird einen Herzinfarkt kriegen, der wird tot umfallen. Und mir war es dann irgendwie auch schade um die Zeit. Ich habe hier und da einen Spritzer Wasser aus der Trinkflasche draufgegeben. Das hat anscheinend mit den Wachsresten, die noch drauf waren, für eine halbe Stunde ungefähr das Geräusch wieder weggenommen. Und andererseits habe ich gedacht, okay, ist halt so. So viel Zeit wird es wohl nicht kosten. Und es haltet mich munter. Ich habe mich permanent drüber geärgert und es haltet mich munter. Und genauso war das mit dem Handy. Er ist halt, wie ich es im Video erklärt habe, ich habe nur mehr auf der Seite die Plus-Minus-Taste gehabt, die Lautstärke und die Bildschirmtaste, Bildschirm ein, aus. Die drei haben funktioniert. Und jetzt hat 24 Stunden nach Start ist der Wecker abgegangen. 5.45 Uhr. Deswegen weiß ich ganz genau, dass ich vor dem Rennen um 5.45 Uhr aufgestanden bin. Und um den Wecker komplett auszuschalten, musst du am Display wegwischen. Geht nicht. Und wenn du seitlich plus minus drückst, hast du den 5 Minuten Snooze. Und es war anscheinend so konfiguriert, dass der Snooze nicht dreimal kommt oder 10-mal, sondern unendlich oft. Den ganzen Tag, alle 5 Minuten, manchmal habe ich es durchläuten lassen, weil nach einer Minute hört es automatisch auf. Aber das hat mich nervlich so fertig gemacht. Dann manchmal habe ich abdrückt, ich habe mir gedacht, wenn ich abdrücke, haltet der Akku noch länger und der muss bitte bald leer sein, sonst wäre ich wahnsinnig. Und dann habe ich ihn manchmal durchleiten lassen, damit der Akku früher leer wird. Es war irre.
Das ist richtig bitter. Ja. Ich habe ja vor dem Rennen mein Radl zum Service gebracht, zum Mechaniker meines Vertrauens. Der hat komplett alles durchgecheckt, alles neu gemacht und dann haben wir auch über die Bremsbeläge geredet und die Bremsbeläge waren zu dem Zeitpunkt ein paar Wochen alt, 2-3 Wochen, die waren wie neu. Ich habe auch die neuen Bremsbeläge, die ich extra gekauft habe, daneben hingehalten und mit freiem Auge war vom, wie viel Material da drauf war, kein Unterschied zu sehen. Also ich bin der Meinung, die Bremsbeläge waren neu, neuwertig, da war überhaupt kein Grund, die auszutauschen für jetzt nur 1000 Kilometer, also 1000 Kilometer fast im Training in 3 Wochen oder in 2 Wochen. Und da tauscht nicht alle 2 Wochen die Bremsbeläge oder war einfach überhaupt kein Thema. Aber nach dieser ersten Nacht im Regen mit meinem wahrscheinlich Systemgewicht so voll bepackt und durchnass jedes Kleidungsstück bin ich über 100 Kilo leicht und die steilen Abfahrten, dann immer dieser leichte Sand. Die Bremsbeläge waren durch nach der ersten Nacht und am Weg zum Checkpoint 4 war ich schon nur mehr Metall auf Metall und ich habe gewusst, okay, Checkpoint 4, da geht's in die Berge und wenn ich da nochmal bergab fahren möchte, das wird sich nicht ausgehen. Und genau wie du keine Kettenschmiere mitgenommen hast, habe ich die Bremsbeläge dann auch nicht einpackt, weil ich mir gedacht habe, 1000 Kilometer mit quasi neuen Bremsbelägen, das muss einfach funktionieren.
Hat's nicht. Ist ganz lustig, wie man sich da unterschiedliche Sachen überlegt, weil ich habe zum Beispiel Bremsbeläge schon mit dabei gehabt, weil ich mir gedacht habe, im Regen, das kann schon kritisch werden.
Ja, ich war dann halt einfach... Ja, die waren durch, das war Metall auf Metall, vorne und hinten. Also das war wahrscheinlich nicht so schlimm wie dein Wecker, aber es war doch auch ziemlich schlimm und nervig und laut. Und dann habe ich mich eben am Weg zum Checkpoint 4 auch noch auf die Suche nach einem Radgeschäft gemacht.
Weder du noch ich haben Sponsoren von SRAM oder Shimano. Ganz ehrlich. Also wir dürfen ganz ehrlich sein, deswegen frage ich dich jetzt, du hast SRAM, oder?
Ja.
Freiwillig.
Freiwillig, ja.
Freiwillig. ich habe zum Beispiel das Trans, also ich habe Shimano, ich bin das Transcontinental Race gefahren, habe danach die Bremsbeläge kontrolliert. Sie waren nach 4000 Kilometer richtig gut beieinander. Es war allerdings trocken, es hat nur einmal ganz kurz geregnet in der ganzen Woche. Ich bin im Training eher mit meinem Tarmac gefahren, hab das Rad wenig benutzt die letzten Wochen, bin mit den Transcontinental Bremsbelägen ins Unknown Race gestartet und habe sie jetzt im Nachhinein wieder benutzt und sie sind immer noch super. Also ich wirklich, man hört oft, dass die SRAM-Bremsen nicht gut sind, aber dass du mit nagelneuen Belägen keine 500 Kilometer fährst, das ist halt wirklich, das kann man sich nicht erwarten, aber das habe ich schon öfters gehört und ja, ich bin halt eher Team Shimano aus vielen Gründen.
Ja, also vielleicht zur Verteidigung, aber ich muss die nicht verteidigen. Ich kriege kein Geld von denen. Ich kriege auch kein Material von denen. Die könnten mir ruhig was schenken. Aber ich bin mit, das waren organische Bremsbeläge und der Mechaniker in Italien in der Werkstatt hat halt auch gesagt, also hat mir angeschaut und mit deinem Gewicht und bei dem Wetter mit organischen Bremsbelägen, kein Wunder, dass die durch sind. Vielleicht ist es auch daran gelegen, dass es also so organische Bremsbeläge, die zwar bessere Bremsleistung haben, aber natürlich nicht so lang halten. Und es waren keine originalen SRAM.
Gut, dann ist meine Schimpftirade ins Leere gekommen. Aber wie gesagt, was ich schon sagen kann, ich bin noch originale Shimano-Belege gefahren und die sind nach Transcontinental und Unknown immer noch in Ordnung. Ich trainiere jetzt damit und die sind nicht, weil ich sparen will oder alles so lange fahre, bis es gar nicht mehr geht, sondern die sind wirklich noch gut.
Ja, also hinter mir hängt auch mein Pendelrad, mit dem bin ich, und auch mein Winterrad, mit dem bin ich den ganzen Winter durchgefahren, mit Salz, Nass, Dreck auf der Straße. Da sind sie auch noch okay, die Bremsbelege.
Du warst jetzt im Radlgeschäft. Hast du noch was anderes entdeckt, was gemacht werden muss? Oder waren es nur die Bremsbeläge?
Ja, vielleicht hören wir uns dazu einen Einspieler an.
So, jetzt noch kurz was Peinliches. Der Radmechaniker macht meine Bremsbeläge, passt alles. Und da kann ich mir wirklich nichts vorwerfen, die waren neu. Was will man machen? Ich nehme sicher nicht für 1000 Kilometer neue Bremsbeläge mit. Und dann stehe ich da beim Zielpunkt und kaufe halt ein. Und dann schaue ich mein Hinterreifen. Ist komplett. Also alle 5 cm schaut die Karkasse aus. Teilweise sogar schon die Karkasse schon durch und nur mehr diese untere Gummischicht. Und bin ein bisschen nervös geworden. Und es war 5 vor 1 und um 1 sperrt der Bikeline zu. Dann bin ich noch schnummig gefahren und der hat mir in 3 Minuten einen neuen Reifen montiert. Und das Peinliche ist nämlich, dass ich den Reifen schon, ich habe schon einen neuen gekauft daheim und habe mir gedacht, 1000 Kilometer geht das schon noch. Ich habe den Reifen sogar mit in Lucca, liegt im Auto. Und bei der Registration sagt, of all people, der Robert Müller zu mir, mit dem Reifen willst du noch fahren? Das wäre sogar mir zu wild. Aber da hat er eigentlich echt noch ganz okay ausgeschaut, habe ich gedacht. Aber jetzt so, nach 30 Stunden im Regen, hat er anscheinend das letzte bisschen Gummi abgegeben.
Flo, wenn der Robert Müller zu dir sagt, dein Reifen ist schlecht beieinander. Das ist eine Ansage.
Werbung.
Wir haben in unserer Agentur mit der Podcast-Werkstatt einmal überlegt, und zwar, weil es dafür einen guten Grund gibt. Wir kriegen oft Feedback auf Social Media oder via E-Mail und immer wieder kommt da die Frage, ob wir irgendwie unterstützt werden können, weil eben der Podcast gehört wird und die Leute wissen, dass da Aufwand dahinter steckt. Und ja, also wir freuen uns natürlich über Teilen, Weiterempfehlen, Bewerten, Kommentare.
Und ganz wichtig auch, weiterschicken, direkt über die Podcatcher-App, das boostet den Algorithmus auch.
Aber wir haben jetzt noch eine neue Plattform. Wir sind jetzt auch auf Steady.
Und auf Steady habt ihr die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und als Gegenleistung kriegt ihr von uns unter anderem einen werbefreien Feed. Also der Lukas ist jetzt die letzten 3 Wochen gesessen und hat aus unserem ganzen Backkatalog, aus den ganzen über 200 Folgen, die Werbung rausgeschnitten. Falls jemand wirklich Interesse hat an einem werbefreien Feed, gibt es die Möglichkeit, den über Steady zu erwerben.
Wir haben 3 Pakete insgesamt und zwar gibt es nicht nur die werbefreien Episoden, sondern wir haben uns gedacht, wir freuen uns natürlich nicht nur über Unterstützung, sondern wir wollen dafür richtig was anbieten. Wie zum Beispiel einmal im Quartal, also 4-mal pro Jahr, machen wir eine Frage-Antwort-Episode live auf YouTube, wo ihr dabei sein könnt, live bei der Aufnahme, uns direkt Fragen stellen. Wir beantworten denen natürlich und plaudern drüber. Und für die Ultra-Supporter gibt's auch ein Sitzfleisch-T-Shirt. Und besonders cool finde ich, also ich hoffe, dass ich da auch vielleicht teilnehmen darf, weil es geht um ein signiertes Radtrikot, Flo, von dir, oder? Von deiner geilen Podcast-Werkstatt Radl-Dress, der eigentlich fast ein Einzelstück ist.
Ja, Einzelstück ist es nicht. Es gibt 5 Exemplare, aber es gibt ein Exemplar, das ich noch nicht getragen habe, das neu ist und das wird verlost.
Wer bis 31.05. auf Steady uns unterstützt, ist automatisch beim Gewinnspiel dabei und der Flo hat schon seinen Edding poliert und griffbereit und wird dann das Trikot signieren.
Es gibt auch die Möglichkeit, ein Abo über Apple Podcasts abzuschließen. Da gibt es aber nur das Paket mit dem werbefreien Feed.
Und was wir noch sagen wollen, in Zukunft werden die Episoden nicht mehr Freitag 0 oder 1 Uhr veröffentlicht, sondern schon Donnerstag um 16 Uhr.
Ich möchte nur dazu sagen, fühlt euch jetzt nicht irgendwie von uns dazu gezwungen, da ein Abo abzuschließen. Unser Main-Feed wird weiterhin gratis bleiben. Wir werden weiterhin regelmäßig veröffentlichen und es gibt da überhaupt keinen Druck unsererseits. Ich kenne das selbst. Ich unterstütze einige Podcasts, die ich gern höre, aber ich kann natürlich auch nicht jeden Podcast unterstützen, den ich gern unterstützen möchte. Fühlt euch nicht gezwungen.
Ich bin zum Beispiel Friends of the Tennis Podcast, nur so nebenbei.
Falls euch das interessiert, schaut einfach unter steadyhq.com/sitzfleisch nach, beziehungsweise steht der Link auch noch in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, also es war wirklich am Start, er war schon ein bisschen dünn, man hat schon die Karkasse erahnen können, aber das war an einer einzigen Stelle und sonst, er war nicht porös, die Seitenwände waren noch top. Und ich kenne es ja aus meiner Fahrradbotenzeit, wir sind ja mit dem Fixie, die Reifen, die sind ja wirklich komplett ans Ende gefahren. Und Brakeless, da hast du immer diese Patches, die 3 Stellen oder je nach Übersetzung, wo der Reifen immer an der gleichen Stelle blockiert. Und da sind wir wirklich, die sind wir viel, viel länger gefahren und viel weiter. Und das war wirklich nur ein ganz ein kleiner, aber jedenfalls dort dann noch ein bisschen über 30 Stunden, der war dann nicht nur diese eine Stelle, wo dann die Karkasse rausschaut, sondern wirklich alle paar Zentimeter rund um den Reifen komplett herum, überall die Karkasse raus und an ein paar Stellen die Karkasse schon durch und nur mehr auf der untersten Gummischicht. Und das habe ich mir dann echt nicht mehr getraut, weiterzufahren. Weil vor allem, wenn der da dann irgendwo durch ist, dann kannst du da keinen Schlauch mehr raus tun, weil dann quillt der Schlauch dort auch raus. Dann kannst du echt nicht mehr weiterfahren, dann ist es vorbei. Und dann habe ich tatsächlich dort 80 Euro für einen neuen Reifen bezahlen müssen, obwohl ein Reifen in Luca im Auto gelegen wäre und ich echt das, ich hätte genug Zeit gehabt, ich hätte das tauschen können. Ja, aber der war dafür echt fix, der Mechaniker, der hat das in 3 Minuten den kompletten Reifen getauscht gehabt mit neuer Tubeless Milch und der halt super gehalten bis ans Ende. Aber das war wirklich das mit den Bremsbelägen, das sehe ich nicht ein, dass das ein Fehler war, das mit dem Reifen, das war Dummheit und ein Fehler und das war reines Glück, dass ich da bis zu dem Punkt gekommen bin, ohne Batschen.
Ich denke gerade zurück an deine Geschichte vom Three Peaks Bike Race, wo du in der Schweiz in einem Radlgeschäft warst. Da ist es um ein Lenkerbandel gegangen. Sind wir froh, dass das Unknown Race in Italien stattfindet, nicht in der Schweiz, weil du wärst mit 80 Euro nicht weit gekommen.
Ja, er hat mir beide Male, sowohl bei den Bremsbelägen als auch beim Reifen, also ich habe die Bremsbeläge machen lassen, dann bin ich einkaufen gefahren, dann wollte ich weiterfahren, dann habe ich den Reifen gesehen, bin ich nochmal zurück ins Radlgeschäft, 2 Minuten vor der Mittagspause, die haben zwischen 13 und 15 Uhr Mittagspause, habe gerade noch kurz vor 13 Uhr da rein, ob er mir den Reifen machen kann und hat auch beim Reifen nur das Material verrechnet, also ich habe nie für die Arbeitszeit bezahlt, immer nur fürs Material. Und ich habe auch noch einen Kaffee gekriegt im Radlgeschäft beim Warten.
Ja, Italien liebt den Radsport, oder? Kann man da wirklich sagen, es ist
ja, eine schöne Geschichte. Und das war wieder ein super Radlgeschäft. Die haben alles lagernd gehabt. Also wirklich tubeless Reifen von 25 mm bis 35 mm von 3 verschiedenen Herstellern. Also volle Auswahl, komplettes Lager voll. Das war ziemlich cool. Auch ein paar schöne Colnago in der Auslage.
Das war bei dir jetzt vor Checkpoint 4?
Das war in der letzten größeren Stadt, vor dem Checkpoint 4. Wir haben es, glaube ich, noch nicht gesagt, zwischen Checkpoint 3 und Checkpoint 4 hat es auch nicht viele Routenvarianten gegeben. Es hat vom einen ins Nebental, da hat es 3 Pässe gegeben, aber die waren im Prinzip von den Höhenmetern fast gleichwertig, da hat es, glaube ich, kaum Unterschiede gegeben. Und dann ist man so das eine Tal ein bisschen entlang gefahren. Da konnte man auf der Hauptstraße bleiben und nach Schüdern fahren. Oder so wie ich, und das war wirklich wieder ein dummer Fehler, sich vom Garmin leiten lassen über einen Radlweg, den Fluss entlang. Das war bis zur nächsten Brücke dann, da habe ich wieder ein paar Höhenmeter gefressen und dann sieht man rüber auf die Hauptstraßen, wo es einfach kerzengrad dem Fluss entlang dahin geht und wie es halt so üblich ist bei Radlwegen, dem Fluss entlang, da fährt man dann immer wieder seitlich den Berg rauf. Aber es war jetzt kein Riesenfehler, aber das war einfach wieder sowas, wo man sich einfach dann maßlos ärgert, obwohl man nicht viel Zeit verliert, aber es war dann einfach, man fährt da so super dahin auf den Auflegern, kann super rollen lassen und dann schlagt man 2 Haken und ist auf der anderen Flussseite und muss dann eine halbe Stunde dahin fahren, bis man wieder auf die Hauptstraßen kommt.
Ja, ich habe da ein paar schöne Momente gehabt Richtung Checkpoint 4. Da war bei mir so früher Vormittag und da habe ich erstmals wieder gesehen, wo ich da unterwegs bin, wie schön es dort ist. Und ich weiß bis jetzt noch nicht so genau, ich habe das jetzt noch nicht wirklich nachverfolgt, wo wir da waren. Also Checkpoint 4, ich weiß noch, es war so ein wunderschönes, ich hätte jetzt gedacht, ein Kloster. Es war irgend so eine religiöse Institution oder ein religiöses Gebäude in den Bergen. Wunderschön. Ich habe dort schönes Wetter gehabt, kurz einmal. Und es waren Touristen dort. Also habe ich mir gedacht, das wird irgendwas Spezielles sein. Du warst ein bisschen mehr drüber. Du hast nämlich gedacht, das ist der Sommersitz vom Papst, was natürlich
ja,
nicht stimmt. Aber
es stimmt nicht, das haben wir jetzt gerade im Off recherchiert. Ich habe nur da am Weg dorthin habe ich ein paar Mal Papst Johannes Paul II. Gelesen. Und dann, es waren einfach so Schilder auf Italienisch und Papst Johannes Paul II., das habe ich dann entziffern können. Habe ich gedacht, der hat damit groß was zu tun, aber tatsächlich war das eine Einsiedelei und die ist vom Papst nur irgendwann einmal zu einem kleinen Kloster erhoben worden. Also deswegen überall die Schilder. Es war ein kleines Kloster, du hast recht. Aber weil es schon offen war, Fun Fact, das Kloster kommt auch in Dantes Göttlicher Komödie vor.
Kennst du den Film oder das Buch? Oder?
Es ist ein Buch, ja.
Okay, okay. Lesetipp, ja oder nein?
Ja, puh. Ich würde es jetzt nicht noch mal lesen müssen, okay. Unbedingt.
Aber jedenfalls aber ein wenn Tipp man schon, für einen Ausflug. Wunderschön.
Ja, wunderschön ist es. Ja, ein Skigebiet gibt es auch in der Nähe. Die Straße dorthin ist super benannt. Also entweder war oder kommt der Giro d'Italia dorthin, weil sonst gibt es das in Italien nicht, dass die Straße so perfekt ist. So eine kleine Nebenstraße. Na, aber weil wir gerade bei Dante waren, das war so bei mir jetzt einfach in Italien, in jedem Ort gibt es eine Via Dante oder eine Via Dante Alighieri. Und ich glaube, das müsste einfach der häufigste Straßennamen in Italien gewesen sein.
Wie hat denn dieses Kloster geheißen? Weißt du das noch?
Ja, Fonte Avellana.
Mhm. Das war schon relativ weit im Osten.
Und im Südosten, würde ich sogar sagen. Also vom Standpunkt Lucca aus. Und ich war dort mit vier anderen am Checkpoint und unter anderem die Nicole van Batenburg, die habe ich davor in der Früh beim Frühstück in der Bäckerei kurz getroffen und mit ihr geredet. Und die hat dort nur gelesen, Castelluccio. Wir haben dort alle keinen Empfang gehabt, aber die hat anscheinend gewusst, wo das ist. Und irgendwie sind wir dort alle davon ausgegangen, okay, wir sind jetzt so bei 450 Kilometer circa. Es müsste jetzt langsam wieder nach Norden oder zumindest nach Westen geben. Und die Nicole hat eben gewusst, wo Castelluccio ist und hat uns gleich gesagt, wow, das ist sicher noch 100 Kilometer im Süden. Und in dem Moment ist sie total verzweifelt, weil sie einfach, und das ist das Zache an dem Rennen, das Schwierige an dem Rennen, dass du immer von Checkpoint zu Checkpoint, und ich war in dem Moment auch schon so in dem Modus, okay, jetzt müsste es langsam zum Umdrehen sein. Wir sind sicher schon am östlichsten oder am südlichsten Punkt, weil wie soll man sonst innerhalb von 1000 Kilometer noch zurück nach Lucca kommen? Und das war so für alle, die in dem Moment dort waren, schon richtig hart festzustellen, dass es jetzt nochmal mehr als 100 Kilometer in den Süden geht und noch dazu zum höchsten Punkt des Rennens. Das war, also in dem Moment haben wir noch nicht gewusst, dass es der höchste Punkt sein wird, aber dass es nochmal ordentlich in die Berg geht, das war in dem Moment schon ein richtig harter Moment und das war mental echt, echt schwierig.
Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ich habe die Koordinaten eingegeben, ich habe gewusst, ich habe ihn Jochen Böhringer überholt, der ist wahrscheinlich ein paar Minuten nur hinter mir und der Bruno Wicht ist weit vor mir. Also habe ich das eingetippt, habe eine Route gefunden, ich glaube, da hat es nicht so viele Optionen gegeben, weil man fährt ziemlich lang ein Tal entlang und kommt dann ganz im Süden, ich meine, es ist immer wieder auf und ab, es waren auch dort Höhenmeter, aber deutlich günstiger. Du wirst nicht durchs wüde Gebirge fahren, wenn es da ein relativ harmloses Tal gibt. Und ganz im Südosten war dann eben dieser hohe Berg. Ich habe nur gesehen am Routenprofil vom Bike Router, roter Anstieg, also steil, sehr hoch. Und so haben wir gedacht, passt, okay, nehme ich. Und bevor der Jochen kommt, hoffentlich, haben wir uns dann kurz getroffen und hoffentlich ohne viel Zeit auf den Bruno Wicht weiter zu verlieren, geht es da jetzt weiter. Ich die Himmelsrichtung überhaupt nicht wirklich realisiert. Ich habe nur gesehen, schnelle Etappe, hoffentlich wellig und am Ende ein mörderischer Anstieg, ganz hoch, auf ca. 1500 Höhenmeter.
Ja, wie du sagst, der Weg dorthin war dann eigentlich ganz angenehm, durch so ein Tal, relativ kommod dahin, leicht wellig. Und da hat es dann bei mir erstmals angefangen, dass ich mit der Müdigkeit zu kämpfen gehabt habe. Also in der Nacht davor überhaupt nicht. Und da an diesem, bei mir war es dann Nachmittag, wir reden jetzt vom Freitag, müsste das der Freitag gewesen sein, Freitagnachmittag. Und da habe ich dann wirklich, also so Konzentrationsprobleme gehabt, mit der Müdigkeit gekämpft und es war für mich extrem hart. Und vielleicht hören wir uns da kurz einen Einspieler an, würde ich sagen.
Jetzt habe ich echt eine halbe Stunde verschwendet, dass ich aus dieser Stadt rausfinde. Es war jetzt echt. Also. So, guten Morgen. So, kurzes Update. Also, gestern am Abend war die komplette Katastrophe. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das Fabro. Es ist jetzt nicht so eine große Stadt. Aber ich habe eine halbe Stunde nicht rausgefunden. Mit Handy und Garmin parallel und Wegpunkte scheiße gesetzt. Hat er mich im Kreis geschickt, dann wollte ich mich auf die Autobahn schicken. Ja. Und ja, dann habe ich auch unterwegs viele schlechte Entscheidungen getroffen. Habe dann die Entscheidungen immer hinterfragt und mir rückversichert und gegengecheckt. Und dann erst wieder ein Schaßbad. Also, so vom Radfahren her wäre es wahrscheinlich noch gegangen, aber ich war im Kopf vorher sicher nicht mehr ganz da. Ja, und habe dann auch echt ganz viel so dumme Fehler gemacht. So normale Abläufe und Routinen haben nicht funktioniert. Zum Regengewand anziehen, dreimal stehen bleiben, immer irgendwas vergessen. Und ja, das war jetzt irgendwie nichts mehr. Und da habe ich echt einfach viel zu viel Zeit verschenkt für nichts, dass ich kaum Meter gemacht habe.
Okay, also die hinteren zwei Einspieler sind schon von nach der Schlafpause, aber eben ich war da einfach total verunsichert, habe immer das Handy offen gehabt, Google Maps offen gehabt, den Garmin, habe meiner Route nicht vertraut, habe meinen Entscheidungen nicht vertraut. Das war dann echt so ein Moment, da war für mich klar, ich werde die zweite Nacht nicht durchfahren. Ich werde jedenfalls eine Schlafpause machen, weil wenn man so seinen eigenen Entscheidungen nicht mehr trauen kann und einfach durch so Dummheiten einfach so viel Zeit verliert oder gefühlt, vielleicht verliert man eh nicht so viel Zeit, aber es fühlt sich dann einfach, man kommt nicht richtig ins Fahren, man zieht die Regenjacken an vor ein paar Minuten, dann bleibt man wieder stehen, zieht die Regenhosen an und so geht es die ganze Zeit, man hat immer das Gefühl, man hat irgendwas vergessen, man muss sich immer wieder rückversichern. Das war dann echt so blöd und dann durch die Stadt bin ich mich verfahren, dann bin ich nicht weiterkommen, weil mich mein Garmin immer auf die Autobahn schicken wollte. Google Maps wollte mich auch auf die Autobahn schicken, bis ich da dann aus diesem Autobahnkreuz-Dschungel rausgefunden habe und endlich wieder ins Fahren gekommen bin. Das war unglaublich frustrierend.
Flo, damit ich es richtig verstehe, du hast dir dann eine Schlafpause gemacht in einem Zimmer. Du hast dir irgendwo eine Unterkunft gemietet und die zwei Einspieler von den dreien, die waren dann nach der Schlafpause. Willst du uns jetzt erzählen, wie die Nacht gelaufen ist, oder soll ich noch erzählen, wie da in dem Abschnitt unterwegs war? Bei mir war es halt noch Nachmittag.
Ja, erzähl vielleicht von dir bis Checkpoint 5, dann kann ich aufholen.
Ja, ich habe nichts zu erzählen. ich weiß überhaupt nichts. Keine Ahnung, ich bin da irgendwie hingefahren. Ich war zügig unterwegs, war einmal einkaufen, aber mir gedacht, bevor ich diesen großen Berg fahre, kaufe jetzt nur Kleinigkeit ein. Und das, was mir wieder sehr, sehr gut erinnern kann, ist, dass ich Bruno Wicht getroffen habe. Ich bin in den Anstieg reingefahren. Das Wetter war, ich weiß es gar nicht mehr, hat es dort auch geregnet oder leicht genieselt. Am Berg oben sind die Wolken gehängt. Das hat ausgeschaut, als fährt man oben wieder richtig in den Regen rein. Aber der Bruno Wicht ist mir entgegengekommen. Er war in der Abfahrt. Der Checkpoint war nicht auf 1500 Meter Höhe, sondern auf 1400. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Und unten, man ist circa bei 600, ist der Anstieg richtig losgegangen, wo er dann steil wird. Also 800 Höhenmeter. Und ziemlich unten hat mir der Bruno, hat mir gewinkt und ich habe gewusst, oh, der ist 800 Höhenmeter bergauf und bergab Vorsprung auf mich. Und er ist bergab gekommen mit kurzer Hose. Da habe ich gedacht, okay, so schlimm kann es dort oben nicht sein. Ich habe allerdings nicht gewusst, dass der Bruno das ganze Rennen durchgefahren ist in kurzer Hose, vom Start bis ins Ziel, in der Nacht, im wüdersten Regen. Aber dazu später nur.
Ich übrigens auch, kann man schon vorwegnehmen, ich habe zwar die Neopren-Überschuhe angehabt und eine Regenhose teilweise.
Neopren-Handschuhe und Daunenjacke.
Und Regenjacke, aber immer kurze Hose. Ich hatte die Beinlinge in der Arschrakete, aber irgendwie nie den Moment gefunden oder es notwendig empfunden, sie anzuziehen.
Ja, und meine Erzählung ist dann eigentlich schon wieder wirklich zu Ende, zu Checkpoint 5. Ich bin dann nach oben gefahren, der Anstieg war lang, aber gut machbar. Und oben war dann nochmal so eine Zwischenabfahrt, so ein kleines Hochplateau. Und am Ende war eben dann dieser zweite Anstieg, sozusagen der zweite kurze Anstieg zum Checkpoint. Und dann habe ich dort oben auch erfahren, dass ich 1:50 Rückstand habe auf Bruno. Und dann bin ich wieder runtergefahren, ja. Das war's.
Werbung.
Wir haben uns in letzter Zeit viel mit Aerobars beschäftigt. Und dabei haben wir völlig vergessen zu erwähnen, dass wenn man sie durchringt und endlich Aerobars fährt, dann gibt es von Cyclide das perfekte Produkt dafür.
Ja, und zwar die Handlebar Aero Bag. Und wie der Name schon sagt, ist da echt in unterschiedlichen Studien schon nachgewiesen worden, dass man sogar ein paar Watt einspart im Vergleich zu überhaupt keiner Tasche. Also die Handlebar Aero Bag ist nicht nur die schnellste Bikepacking-Tasche, sondern schneller als keine Tasche. Und sie ist sehr leicht zugänglich, hängt vorn am Lenker, hat so eine tropfenartige Form und schaut da schon am ersten Blick irrsinnig schneidig aus.
Und mit dem zusätzlich erhältlichen Aero Mount, der auch 31,8 mm Durchmesser hat, kann man dann auf der Tasche alles befestigen, was man so brauchen würde. Fahrradcomputer, Lichter, eine Klingel, je nachdem, was seine Vorlieben halt sind. Man braucht also keine Angst haben, dass man durch die Aerobar Bag irgendwie Platz verliert für Montage.
Ist es eigentlich für Leute, die nicht so wie wir bei Rennen mitfahren, auch von Vorteil, wenn man aerodynamisch ist und leicht? Was meinst du?
Aerodynamik zahlt sich immer aus. Und ich würde sogar da den Baranski zitieren, der sagt, je schlechter man drauf ist, desto wichtiger ist die Aerodynamik, weil da zahlt dann wirklich jedes Watt, wenn man auch nur hobbymäßig unterwegs ist.
Ja, und wenn man nicht schneller im Ziel sein will, sondern bei einer Radreise einfach schneller in der Unterkunft sein will oder schneller in der Pizzeria oder im Café.
Oder erholter beim Bier sitzen möchte.
Wenn man zum Beispiel das komplette Set von Cyclide uns anschauen, das ist die Top-Tube-Bag, die Frame-Bag, die Saddle-Bag, die Roll-Bag und die Aero-Bag, hat es insgesamt 35 Liter, also richtig viel Platz und das Gewicht ist unter einem Kilogramm.
Ja, so die klassischen Pannier-Bags, die man kennt von Radreisen, da hat eine Tasche ungefähr das Gewicht und da redet man noch gar nicht vom Gepäckträger und so weiter. Also selbst wenn man richtig auf Radreisen unterwegs ist, hat man was davon, wenn man sich für die Cyclide-Taschen entscheidet.
Ich würde sagen, am besten einfach online sich das einmal anschauen, ein paar Infos einholen und dann aufs Rad, entweder zum Ultracycling-Event oder auf eine Bikepacking-Radreise. Und zu bestellen oder zum Anschauen gibt es die Infos unter cyclide.cc oder in meinem Online-Shop www.ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Ja, also eben, ich war dann echt, ich hab's erklärt und wir haben es auch in den Einspielern gehört. Ich habe mir dann an der Strecke ein Zimmer gesucht, über Booking, einfach eingecheckt. Und genau, ich habe da genau die Zeiten, das habe ich normalerweise nicht, aber weil ich eben, wie ich vor dem Zimmer gestanden bin, angerufen habe beim Zimmervermieter, damit er mich reinlässt. Und weil ich direkt beim Wegfahren noch ein WhatsApp geschrieben habe, habe ich jetzt genau die Zeiten eigentlich von meiner Schlafpause. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Ich bin ganz zufrieden mit der Effizienz der Schlafpause. Also ich bin um 22.09 Uhr eingecheckt, beziehungsweise habe ich den angerufen, ein paar Minuten gewartet, dann hat er mich reinlassen. Um 22.33 Uhr bin ich geduscht, im Bett gelegen und um 2.13 Uhr bin ich schon wieder am Rad gesessen und weitergefahren und in diesen 4 Stunden habe ich 3 Stunden 10 geschlafen, reine Schlafzeit. Also das war nicht so schlecht.
Du würdest jetzt gerade in Minuten umrechnen. Geht, glaube ich, ohne Minuten, aber 3 Stunden 10 schlafen ist ein gutes Zeitfenster. Wie war das? Ich kann mir das nämlich absolut nicht vorstellen, wenn es so kalt ist und wenn es nass ist. Du ziehst die Kleidung aus. In 3 Stunden oder in 4 Stunden wird es ja nicht trocken. Selbst wenn du einen Heizkörper hast oder einen Föhn oder was auch immer. Und du ziehst es dann wieder an. Ich habe nämlich vor dem Moment irgendwie einfach so viel Respekt gehabt, dass ich jetzt, um es vorwegzunehmen, keine Schlafpause gemacht habe in der zweiten Nacht. Weil ich einfach mir nicht vorstellen habe können, wie soll ich nach einer Schlafpause weiterfahren. Das war für mich der blanke Horror. Im Freien absolut undenkbar. Du kühlst du aus und wahrscheinlich unterkühlst du komplett. Und in der Zimmer, ich weiß nicht, der Körper fährt runter, du wärmst dich auf und musst dann in nasses Gewand einsteigen und in der Nacht oder im Morgengrauen im Regen weiterfahren. Das ist die absolute Horrorvorstellung. Wie war das dann im Endeffekt?
Also was natürlich die Schuhe und die Socken, also die Schuhe werden nie mehr trocken. Ja, das ist klar, wenn die einmal nass sind. Aber es war eben die 2-3 Stunden vor der Pause, war die Straße trocken. Es hat immer wieder so ein bisschen hergenieselt, aber die Straße war meistens trocken und ich habe dann sofort die Regenhose ausgezogen. Dadurch ist die Hose relativ, die Hose ist getrocknet. Ich habe so eine Hose mit einem extrem dünnen Polster, der ist dann sofort getrocknet. Dann war die Hose trocken und ich habe so ein Unterleiberl angehabt, so ein Netzunterleiberl, das war auch trocken. Und dann ziehst nach der Pause die trockene Hose, das trockene Unterleiberl an und dann rein in die nassen Socken, in die nassen Schuhe und das feuchte Trikot drüber. Aber wenn es da eh relativ warm ist, dann geht es eh. Und gleich direkt nach dem Zimmer war ein Anstieg und da war es mir gleich warm. Also das Einzige, was ein bisschen blöd war und das war sicher auch daran gelegen, dass ich die Beinlinge nie angezogen habe, dass ich so ganz frisch die Knie ein bisschen gespürt habe. Das habe ich normalerweise nie, aber es war halt so die steifen Knie, eiskalt, die habe ich echt, da wäre zeitlang ein bisschen fahren müssen, die Beine bewegen und dann waren die Knieschmerzen auch weg. Aber das, da habe ich mir schon echt geschreckt am Anfang und wirklich Sorgen gemacht, ob das jetzt noch was wird mit den Knieschmerzen.
Das heißt, du warst dann am Weg zu Checkpoint 5 nach Castelluccio. Wie war der Anstieg dann für dich im Endeffekt?
Ja, es war alles komplett im Finsteren, es war alles in der Nacht. Ich habe nichts gesehen, man fährt dann so über eine Kuppe drüber, hat eine kurze Abfahrt und dann noch einen ganz kurzen Gegenanstieg ganz oben. Da habe ich einfach nur rechts und links gesehen, dass es aufklärt, dass ein bisschen die Sterne zum Sehen sind. Und dann hat man halt auf den Hängen überall den Schnee gesehen. Und es hat bei mir dort oben dann -2 Grad gehabt. Und wir sind dann auch vom Checkpoint, also auf dem langen Anstieg, sind mir 2 oder 3 Leute entgegengekommen. Und ich habe dann oben, nachdem ich die Koordinaten gesehen habe, die habe ich fotografiert und bin dann sofort runter, weil da hat es, nachdem mir die entgegengekommen sind, habe ich mich einfach hundertprozentig darauf verlassen, dass das passen wird. Und dass ich nicht, man hätte drüber fahren können und es wäre vielleicht die bessere Route gewesen, aber im Stockfinsteren bei -2 Grad nur mit E, also mit ganz langsamem Internet, habe ich das da echt nicht investieren wollen, dass ich da ewig herum Routen plan, sondern bin runter bis zur ersten großen Kreuzung und habe dort dann meine Route geplant.
Bei mir war es gleich, nachdem der Bruno mir entgegengekommen ist und ich gewusst habe, der wird jetzt keinen groben Navigationsfehler mehr machen. Der ist so souverän unterwegs und so schnell, der weiß, was er tut, bin ich einfach ihm vertrauend bergab gefahren. Und habe dann nicht irgendwie realisiert, okay, jetzt sind wir wirklich weit im Südosten. Wir werden jetzt wahrscheinlich ziemlich direkt ins Ziel fahren müssen, damit sich das ausgeht. Und war dann wirklich überrascht. Ich war um 16 Uhr circa oben in Castelluccio und habe dann eingegeben die Koordinaten und habe gesehen, wir sind da schon wieder auf der anderen Seite von Italien, aber haben nicht viele Höhenmeter. Und ich dachte, eigentlich erstaunlich, dass man da quasi die Apenninen-Halbinsel durchquert und ich kenne es ja vom Race Across Italy, das Ganze ist da weiter südlich, ist eine richtige Gebirgskette und jetzt plötzlich haben wir da irgendwie die Möglichkeit, auf die andere Seite wieder rüber zu kommen, ohne markante Anstiege. Das hat mich damals sehr motiviert und haben gedacht, jetzt da kommt einmal vielleicht eine Phase, wo ich wieder ein bisschen Boden gut machen kann. Ja, und ich habe dann noch spät Nachmittag oder frühen Abend eingekauft für die ganze Nacht. Ich habe mir da gleich so einen riesen Sock Kekse gekauft und eine Zehnerpackung. Das waren so Croissants so in der Art. Und also die 10 Croissants zum Beispiel habe ich dann ins Ziel befördert. Ich habe die unterwegs nicht mehr gegessen. Da habe ich ein bisschen zu motiviert einkauft, aber das war jetzt meine Strategie, einkaufen und schauen, den Bruno zu erwischen.
Ja, also das war eine super Passage. Echt. Also da ist es gefühlt echt stundenlang immer so leicht bergab gegangen auf guten Straßen mit wenig Verkehr. Das war eigentlich echt eine coole Passage dann. Da ist es bei mir danach gedämmert. Also ich bin da jetzt echt schon den ganzen Tag hinter dir. Du bist um 16 Uhr beim Ziel. Ich bin um 5 in der Früh oder so, also beim Checkpoint. Also bin ich schon fast 12 Stunden hinter dir.
Ich habe dann aber trotzdem wieder gehadert, weil da ist es dann nochmal richtig nass geworden. Und es hat einfach nicht permanent geregnet, aber es hat immer wieder eingesetzt. Und es ist irgendwie mit jedem Mal einsetzen, finde ich halt, dass es härter wird im Kopf, weil am Anfang bist du frisch und du hast irgendwie nur die Energie im Körper auch von der Temperatur her. Du haltest die Kälte ein bisschen besser aus und dann, wenn es ein bisschen trockener geworden ist zwischendurch und du hast dich ein bisschen erwärmt und dann wird es wieder nass und das Ganze beginnt von vorne und dann wird es ein drittes Mal nass. Und das war jetzt Richtung, also Perugia war dann die größere Stadt, wo man dann relativ die langen flachen Passagen gehabt haben Richtung Checkpoint 6. Immer wieder bin ich nass geworden und immer wieder war es mir so kalt und ich habe dann echt wirklich ernsthaft nachgedacht, auszusteigen und habe da mit Müdigkeit gekämpft, das war so in Richtung Sonnenuntergang, habe ich wüderste Einbrüche gehabt und habe dann, als das überstanden war, auch um mich selbst wieder ein bisschen aufzumuntern, ein kleines Video aufgenommen, das wir uns jetzt anhören.
Servus! Und jetzt geht's in die zweite Nacht rein und das ist immer besonders zart und schwer. Jetzt habe ich gerade so einen richtigen Einbruch gehabt und das ist so arg, weißt du, wenn du so extrem müde bist, dann fängt der Schädel an zum unterbewusst Blödsinn denken. So, oder ich muss unbedingt aufgeben, es ist viel gefährlich. Ich muss mir Ausrede auch so einfallen lassen. Ich bin krank, ich bin unterkühlt, ich kann nicht mehr. Und dann will ich stehen bleiben. Mit der Sabi rein, aber ich bin drauf gekommen, ich bin ja allein da. Jetzt habe ich mich irgendwie wieder außermanövriert. Schaut euch mal den Sonnenuntergang an. Geschifft hat es, jetzt hat es aufgehört. Sieht man nicht so gut, ich schicke da noch ein Video extra. Jedenfalls, gerade wieder Italien genossen, wenn es um 2 Euro ein Espresso an einer Bar kaufen kannst. Obwohl gerade voll viele Leute drinnen sind und der Kölner echt beschäftigt ist, aber wenn ein räudiger Radfahrer kommt, hat er echt einfach Zeit, dass er sich einen Kaffee macht. Das taugt mir extrem. Licht haben wir keins, gell?
Wurscht. Habe ich eins dafür.
Ah, genau. So schaut es aus. Ich muss jetzt da zum Checkpoint fahren. Umi bei Perugia unten durch. Also es geht jetzt Richtung Ostküste wieder zurück. Dann, das ist jetzt eine lange Etappe mit 170. Und dann wird es drüben noch irgendwas wahrscheinlich geben, bevor es dann nach Lucca retour geht. Also in zwei Tagen geht sich das natürlich nie aus, wie man es erst erwartet hätte. Aber ich glaube, dass es eine schnelle Strecke ist vielleicht. Und ja, dann schaue ich, ob ich der Nacht einmal knacken gehe. Wird sicher sein.
Ich möchte zu dem Video kurz was sagen. Ich habe da einmal kurz irgendwie nicht geschimpft, aber mir ein bisschen echauffiert über einen Autolenker, der ohne Licht gefahren ist in der Dämmerung. Das war das eine. Und ich habe irgendwie gesagt, der nächste Checkpoint liegt ganz drüben im Osten. Natürlich war Westen gemeint. Erstens war ich sehr müde und ich habe wirklich bis heute eine Himmelsrichtungsschwäche. Gibt es sowas? Ich kann mir wirklich gut Namen merken. Ich bin eigentlich sehr, sehr gut in ein paar Sachen, halt so Kopfrechnen, was auch immer. Aber die Himmelsrichtungen, ich muss mir immer vor Augen führen, diese Hilfe mit niemals ohne Seife waschen. Nord, Ost, Süd, West, damit ich weiß, ob links oder rechts, Ost oder West ist. Es ist ganz arg.
Ja, da auf der relativ langen Etappe hat es viele Varianten geben, aber die bleiben sie im Prinzip alles wurscht. Das war ein riesen Tal, ein riesen Schneise, und ob man da jetzt die eine oder die andere Straße genommen hätte, das wäre sie wurscht gewesen. Ich glaube, da hat es viele Unterschiede in der Route gegeben, aber kaum deutlich schnellere oder langsamere Route. Das war relativ gleichwertig alles.
Ja, ihr habt trotzdem Zeit gut gemacht auf Bruno Wicht. Und zwar eine Viertelstunde. Ich habe 8 Stunden 49 gebraucht, was jetzt keine Bombenzeit ist für die Distanz, aber ich habe eigentlich laut Follow My Challenge die schnellste Zeit gehabt auf dem Segment, bis dann jemand gekommen ist, der schlussendlich auf Platz 38 liegend das Ganze um 3 Stunden schneller gefahren ist als ich. Also ich vermute irgendeinen Fehler, weil er hat dann nachher aufgegeben. Oder irgendwann war er beim Checkpoint danach fehlt. Ja, also ich bin da nicht gefahren wie Mathieu van der Poel, sicher nicht. Aber dass mir einen 3 Stunden abnimmt, glaube ich auch nicht. Jedenfalls, ich bin ein bisschen näher gerückt an den Führenden, wobei ich habe dann halt gehört, dass er ein technisches Problem hatte und um eine ganze Stunde auch irgendwie mal Pause machen musste, um irgendwas aufzuladen, weil die Elektronik ausgefallen ist.
Ja, hast du, als du die Koordinaten eingegeben hast, hast du dir da irgendwas dabei gedacht? Hast du dir das auf der Karten ein bisschen angeschaut oder bist du dann da einfach da hingefahren?
Nein, wie gesagt, ich habe gesehen, wir sind jetzt wieder auf der anderen Seite von Italien, überraschenderweise mit wenig Höhenmetern, und wir haben ja vor am Start gewusst, es gibt 7 Checkpoints, das heißt, du musst da noch irgendwo sein, und haben aber schon gedacht, viel kann nicht mehr kommen. Theoretisch die Insel Elba, das war meine größte Befürchtung. Aber ansonsten habe ich mir nicht viel nachgedacht, außer man merkt jetzt irgendwie, dass man ja in die Endphase bald kommen des Rennens.
Ja, mir ist Folgendes passiert. Also ich habe diese Koordinaten eingegeben, und wenn man es jetzt auf der Karte anschaut, dann sieht man da eigentlich nur eine Sackgasse und einen riesigen Parkplatz. Und der Ort heißt Radicofani. Ja, und man sieht da, also auf meiner Karte, da war einfach nur so eine Sehenswürdigkeit eingezeichnet. Radicofani, eine Sackgasse und ein riesiger Parkplatz. Und wenn man da jetzt durch dieses Tal, durch diese Schneise an Perugia vorbei Richtung Westen fährt, dann fährt man auf so ein paar Berge zu, und da sieht man einen recht hohen, dominanten, riesigen Berg, und rechts daneben auf dem Berg stehen so 3-4 Sendemasten. Nicht auf der obersten Höhe, sondern nur so ein bisschen weiter drunter. Und ich ließ da Radico. In meinem Kopf war das dann Radio und für mich war das dann völlig klar, ja sicher, Radicofane, Radiofane, das ist italienisch für Sendemast und wir fahren zu diese drei Sendemasten, die man schon seit 2 Stunden sieht und auf dem man Kerzengrad zufahrt. Und das war irgendwie mein Verderben und vielleicht können wir da ganz kurz noch in einen Einspieler reinhören.
Ja, zweite Patte habe ich jetzt da inhaliert und jetzt da voll rauf zum Sender. Ich sehe sie schon.
Ich habe so meine Route gehabt und bin dann trotzdem im letzten Ort einfach falsch abgebogen und auf den falschen Berg hinaufgefahren, dort, wo diese Sender gestanden sind. Also ich war immer auf der richtigen Route und dann die waren auch angeschrieben, diese Sendemasten und das Astronomiegebäude und bin dann einfach auf den falschen Berg hinaufgefahren. Vielleicht möchtest du den Checkpoint oder war es bei dir da schon finster, wie der Checkpoint ausgeschaut hat, was wirklich der Checkpoint war und was ich da aufgeführt habe.
Ich habe keine Ahnung, was das für ein Checkpoint war. Für mich war das so, ich habe jetzt gerade da das Leaderboard vor mir. Ich war dort um 0.46 Uhr, es war stockfinster, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich bin da in so ein gefühltes Bergdorf hinaufgefahren, auf einer Straße, die sie geschlängelt hat. Und dann sind die Serpentinen immer enger geworden und die Kurven. Und gefühlt war es immer nur eine Rechtskurve oder so. Ich habe mir gedacht, ich bin bei Herr der Ringe in Minas Tirith. Und die Kurven werden immer enger und die Spirale wird immer enger und es wird immer höher. Und ganz oben war dann irgendwie zuerst eine Stadtmauer und oben eine Burgmauer. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss da auf den Turm nach oben fahren. Und dann irgendwann habe ich gesehen, dass dieser Zettel mit den Koordinaten dort hängt. In der Nacht, im Nebel, im Regen. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach null Orientierung gehabt. Aber dass du aufgrund des Ortsnamens glaubst, du musst zum Sender fahren und dann quasi die optisch täuschen lässt, zum Sender fährst, das ist die ärgste Geschichte, die ich seit langem gehört habe.
Das war einfach unglaublich dumm, unkonzentriert. Es war zu einer Phase, wo ich echt gut drauf war und einfach viel geblödelt habe. Das war während dem Rennen, ich habe auch eine Instagram-Story gemacht, das war genau da auf dieser Phase. Da habe ich die Instagram-Story gemacht, da habe ich viel in meiner WhatsApp-Gruppe, viele Sprachnachrichten geschickt, viel herumgeblödelt und ja, dann einfach aus Dummheit zu den Sendern hinaufgefahren, obwohl meine Route was anders gesagt hat, aber einfach mir auf die Schilder verlassen und dann bin ich dort am höchsten Punkt und dann denke ich mir, ja, jetzt schaue ich nochmal nach, kläre das nochmal ab, ob ich jetzt wirklich, weil bevor ich mich jetzt in die Abfahrt hineinstürze, ob ich jetzt wirklich richtig bin und ja, war ich einfach am falschen Berg. Ich hätte einfach unten im Dorf weiterfahren müssen im Tal und erst auf den nächsten Berg rauf. Und der Checkpoint Radicofane, das war, wie du sagst, das war einfach auf einem Berg, also ein wunderschöner einzelner Turm. Schaut aus wie so eine Schachfigur, so ein Turm war das, den man echt dann weiter am Weg nach Siena ewig gesehen hat. Der hat wirklich so gethront über der Toskana, der war echt cool zum Anschauen. Aber das waren eben nicht diese Sendemasten, zu denen ich fahren wollte. Und ich habe dann dort am höchsten Punkt neu mich umorientiert und ich habe das Glück gehabt, dass man da am höchsten Punkt über so eine Gravel-Passage rüberkommen konnte. Und ich habe dadurch jetzt, es war nicht der beste Weg, es war nicht der schnellste Weg, aber ich habe jetzt nicht unendlich viel Zeit verloren. Es waren dann, glaube ich, 7-8 Kilometer auf Gravel, aber mit kaum Höhenmetern. Also bin da dann den Kamm entlang rübergefahren zum richtigen Checkpoint. Aber es war in dem Moment einfach auch, weil ich dann noch herumgeblödelt habe in meiner WhatsApp-Gruppe und ich vorher natürlich auch noch allen gesagt habe, das ist unsupported, schickt mir keine Routentipps, sagt mir nicht Bescheid, wenn ich mich verfahre. Und ja, habe dann nachher, nachdem ich im Ziel war, erfahren, dass es ganz schwer anzuschauen war, wie ich da wirklich als Einziger, ich habe mir dann auch die Heatmap angeschaut, nach dem Rennen in der Analyse, und ich war wirklich der Einzige, der darauf gefahren ist. Und das war,
ich halt muss mir jetzt sofort das Replay anschauen und die Situation mir geben, das ist Wahnsinn.
Vor allem, also weil ich da echt gut drauf war, herumgeblödelt habe, lauter Sprachnachrichten geschickt habe und die da sehen, wie ich da ins Verderben reinfahre und keiner kann was sagen.
Wahnsinn, also war ich, wenn du sagst, es war so ein schöner Turm, so erhaben, war ich mit Minas Tirith, mit dem Gefühl, gar nicht so weit daneben.
Gar nicht so schlecht, nein, es war wirklich cool. Also dann, wenn wir es vorwegnehmen, danach ist es, hat es noch einen Checkpoint gegeben, aber man ist dann einmal lang Richtung Siena gefahren und durch Siena durch, und den hat man wirklich ewig gesehen, der hat da wirklich gedroht über der Toskana. Richtig cool, und ich habe mir nämlich beim Auffahren noch gedacht, das passt so überhaupt nicht zum Rennen. Die Checkpoints, das waren alle irgendwie so Highlights, touristische Highlights und echt schöne Orte. Und warum sollte man da zu drei Sendemasten hinfahren? Aber ja, da hat es einfach...
Guten Empfang gehabt wenigstens?
Nein, ich habe eh gehabt und deswegen... Aber ich hab dann schon gemerkt, also ich war dann schon, habe dann echt immer mehr zum Zweifeln angefangen, bevor ich mich da in die Abfahrt stürze, und dann habe ich wirklich mit eh diese Gravel-Passage gefunden und dann so rübergefahren.
Bei mir war es, wie gesagt, eins in der Nacht, in der zweiten Nacht, da wird es wirklich hart mit der Müdigkeit. Und nachdem ich da ja in meinem Kopf in Minas Tirith am Turm oben war, brauche ich gar nicht nachdenken, wie ich nach unten fahre oder keine Route planen, sondern es gibt ja nur die eine Straße nach unten. Das heißt, ich bin da nach unten gefahren und dann habe ich gewusst, der nächste Checkpoint ist San Gimignano. Das ist eine Gegend, die kenne ich. Da bin ich vor vielen Jahren einmal Trainingslager gewesen im Frühling. Und ich habe gewusst, okay, Siena durch. Ich habe einfach wirklich nur Google Maps angeschaut. Und ich war so müde. Ich war einfach zu erschöpft, zu unkonzentriert, zu schläfrig, dass ich eine Route plane. Ich habe am Handy gedrückt und bin eingeschlafen im Stehen. Ich bin wieder so richtig dann hochgeschreckt und gedacht, was mache ich da? Ah ja, ich wollte Route planen. Dann habe ich es noch einmal probiert. Es ist nicht gegangen. Ich habe einfach dann gesagt, wurscht, ich brauche keine Route. Ich fahre jetzt einfach die großen Bundesstraßen, meistens die S-irgendwas oder sogar SS-irgendwas. Also die Doppel-S-Buchstaben sind, glaube ich, Superstrada oder so ähnlich. Das sind die schnelleren Bundesstraßen, wo tagsüber wahrscheinlich zu viel Verkehr ist, dass man gut fahren kann. Und ich habe einfach nur gedacht, Straßenschild, Siena, große Straßen und geradeaus. Und in Wirklichkeit hat es dann eh gut gepasst. Und ich war gewusst, in Siena, da war ich im Training, auf keinen Fall durchs Zentrum. Ich bin im Training durchs Zentrum gefahren und es ist, tagsüber ist es halt wirklich zum Verzweifeln. Da sind zigtausende Touristenmassen, also zigtausende Touristen, und ich wollte dann beim Training nach Hause fahren, in die Unterkunft, am Rande von Siena, und habe dann irgendwie falsch navigiert und bin ein zweites Mal am gleichen Tag durchs Zentrum durch. Und jetzt habe ich im Rennen gewusst, auch wenn es in der Nacht ist, auf keinen Fall durchs Zentrum. Du hast Fußgängerzone, Pflastersteine, den wunderschönen Piazza El Campo, der wirklich traumhaft ist, aber halt einfach kompliziert. Da habe ich gewusst, Siena unbedingt auf der Bundesstraße bleiben. Und ich habe einfach nur das Handy auf Dauerfeuer eingestellt, also Display dauerhaft. Dynamo angesteckt, dass der Akku halt hat, und habe einfach nur meinen Punkt auf Google Maps beobachtet. Und ja, einen Schreckmoment habe ich gehabt. Eine Wildschwein-Mama hat vor mir die Straße überquert und hinter ihr 5 Frischlinge. Und die waren aber nicht so entschlossen, dass sie die Straße wirklich überqueren. Die haben unterwegs einmal mitten auf der Straße kurz innegehalten, umgedreht. Ein Wildschweinbaby hat sich im Kreis gedreht und ich habe da echt richtig bremsen müssen, damit ich da nicht mit einem Wildschwein kollidiere, mit einem Jungen. Das hat mich ein bisschen aufgerissen, aber generell war die zweite Nacht halt einfach wirklich, wirklich schlimm und müde, und ich bin so oft stehen geblieben und habe wieder schauen müssen, wo bin ich, warum bin ich da, mit wem kann ich reden, mit niemandem, weil es ist niemand da. Dann bin ich weitergefahren. Nach 5 Minuten bin ich wieder irgendwo gestanden. es war wirklich ein Kampf. Ich war immer fit genug zum Radfahren. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie mich nicht mehr kontrollieren kann, aber ich bin nicht immer wieder ein bisschen abgedriftet und stehen geblieben und habe aber gewusst, es wäre jetzt der Moment, wo ich dringend schlafen muss, aber es geht nicht. Ich habe mich nicht um ein Zimmer gekümmert früh genug. Um 3, 4 in der Früh findest du kein Zimmer mehr. Es ist nass, es regnet, es ist kalt. Ich kann mich jetzt nirgends hinlegen. Ich habe Angst, dass ich mich dann komplett unterkühle. Das heißt, es gibt nur irgendwie durchbeißen.
Ja, bei mir war das dann wirklich, ich war da am Vormittag vielleicht, zu Mittag. Und ich habe dann, okay, gesehen, Checkpoint San Gimignano, habe mir das auf Maps grob angeschaut. Ich war selber letztes Jahr im Frühjahr in San Gimignano Trainingslager und bin dann mit den Straßenschildern nach Siena gefahren. Durch Siena durch habe ich auch gewusst, dass ich nicht über den Campo fahren möchte und nicht durch die Innenstadt. Wollte aber auch nicht die extra Höhenmeter nehmen, die man, wenn man außenrum fährt, erwischen kann, wenn man es nicht richtig macht. Und ja, bin dann natürlich, habe mich dann sicherheitshalber auf Google Maps verlassen und bin dann mitten durch die Innenstadt rund um den Campo herum einmal. Das war richtig dumm. In dem Moment war mir die Zeitverlust durch ein bisschen durch den Verkehr, ist mir weniger schlimm vorkommen wie einmal rauf und wieder runter, wenn man über den Berg fahren muss. Und deswegen bin ich einfach durch die Stadt gefahren. Und ich habe sowieso gewusst, es wird jetzt eine dritte Nacht, es wird nochmal lang, ich muss sowieso einkaufen. Und dann fahre ich gleich durch die Stadt durch, wo ich fix was finde, bevor ich außenrum gar nichts mehr finde, weil es ist dann schon finster geworden, es dürfte schon 8, 9 gewesen sein, wie in Siena war. Und habe deshalb die Variante mitten durch die Stadt gewählt.
Ich habe irgendwie zum Checkpoint hin San Gimignano, ich glaube, habe ich das in einem Interview gesagt, in einem Video, ich weiß es nicht mehr, irgendwann habe ich gesagt, das ganze Rennen war nicht so lustig, im Nachhinein nicht, sehe ich es anders, ich bin so froh, dass ich das erlebt habe, ich muss es nicht nochmal erleben, also nicht bei diesem Wetter, aber ich bin irgendwie echt froh über die Erfahrung. Aber direkt danach, wie gesagt, das Rennen hat genau eine Minute lang Spaß gemacht. Und das war die Anfahrt auf San Gimignano. Da bin ich halt dahin gefahren, habe am nächsten Hügel oben die Stadt gesehen, da ist die Sonne aufgegangen. Im Umriss des Sonnenaufgangs waren die Türme zu sehen. Und dann bin ich nach San Gimignano gekommen, mit Google Maps, wie gesagt, ohne Route geplant. Dann habe ich gedacht, okay, San Gimignano Zentrum, da ist ja alles Fußgängerzone, da sollte ich vielleicht doch schauen, wie ich am besten zum Checkpoint hinkomme, habe die Koordinaten eingeben, Google Maps Outdoor und dann bin ich schon rundherum gefahren um San Gimignano, bergauf, bergab, auf die Rückseite, weil für die Stadtmauer gibt es glaube ich nur eine Position, wo du mit dem Auto einfahren darfst und man sieht das bei mir auf Strava so gut, ich habe jetzt wirklich San Gimignano umkreist und bin innen drinnen auch irgendwie herumgefahren. Und ich glaube, mit dem Fahrrad darfst du einfach geradeaus durchs Stadttor und du stehst drinnen. Und ich habe da ordentlich, ich weiß nicht, ob es Kilometer waren, aber jetzt hunderte Meter um die Stadt absolviert. Das war sehr schön. Ich hab jeden Turm gesehen, jede Gasse fast befahren. Ich habe so richtige San Gimignano Erkundungstour gemacht und bin im Nachhinein draufgekommen. Google Maps Auto in einer Gegend, wo ausschließlich Fußgängerzone ist, ist es nicht so schlau. Aber ja, ich habe dann, glaube ich, gar nicht mehr viel zum Essen gekauft. Ich habe nur ein bisschen was gehabt von der Nacht und wollte einfach nur mehr nach Hause und bin dann irgendwie gerade ausgefahren Richtung finnischer Parcours und dort dann eh den vorgegebenen Parcours, den langen Anstieg und war dann ja oben an der Ziellinie. Da ist es dann richtig schön geworden, blauer Himmel am finnischen Parcours in der Früh und habe mich dann Richtung Ziel begeben. Ich wollte jetzt das so schnell erzählen, weil ich dann auch aus meiner Perspektive erzählen würde, wie ich dann im Ziel war und dir zugeschaut habe auf Follow My Challenge und mir gedacht habe, wenn du jetzt Richtung Siena und San Gimignano fährst, da hast du das nicht mehr so weit ins Ziel, vielleicht schaffst du das auch bis Mitternacht, aber deine letzte Nacht hat sie nochmal richtig gezogen.
Ja, und das war halt das, was sie schon am Beginn des Rennens abgezeichnet hat, dass es kein schnelles Rennen wird, auch für dich nicht. Das macht sie dann halt auf meinem Niveau noch potenziert sie das nochmal. Und dass sie dann noch in eine dritte Nacht rein muss, das war schon richtig hart auf den Kopf, weil eben schon für Sonntag die Abreise geplant war und das Hotel zum Auschecken war. Ja, das hat sie dann schon in Siena abgezeichnet.
Wie wir im Vorfeld geredet haben, du hast da überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass es so lange dauern könnte. Und ich kann mir das vorstellen, dass das schon sehr frustrierend ist unterwegs, wenn du merkst, dass das dauert deutlich länger, als du dir im schlimmsten Fall gedacht hast. Und dann ist dann ein bisschen sowas wie Enttäuschung, Resignation und sowas dazugekommen.
Ja, das dann nicht, weil ich natürlich habe ich dann schon da am Samstag tagsüber dieser sinnlose Verfahrer, die Gravel-Passage, aber danach bin ich okay ins Fahren gekommen. Also ich war jetzt nicht mehr richtig full da und top motiviert und auf meinem höchsten Niveau, aber ich bin immer noch gut gefahren, habe an dem Tag relativ wenig Stehzeit gehabt. Das hat alles gepasst, das war alles okay. Aber dann, wie es dann in Siena finster geworden ist, dann habe ich schon gewusst, das wird jetzt schon noch eine lange Nacht. Das wird jetzt nicht nur mehr ein paar Stunden dauern, sondern es wird jetzt noch richtig lang. Das war hart und einfach, weil es so gut zu dem ganzen Tag passt, habe ich natürlich den ganzen Samstag über mein Akkubank nicht angesteckt und nicht geladen. Einerseits, weil ich unkonzentriert war, andererseits vielleicht, weil ich im Hinterkopf gehabt habe, ja, ich werde nicht nur eine ganze Nacht brauchen und ich komme aus mit dem, was ich habe. Wie ich dran dann gedacht habe, dann war diese Kletterpassage, da kann man den Akku nicht laden, weil man zu wenig Watt in den Dynamo reinbringt. Und dann komme ich in Siena drauf bei meiner Pause, da habe ich Pizza gegessen und eingekauft. Mein Garmin hat nur mehr 16%, mein Handy hat nur mehr 25% und mein Akkubank hat nur mehr einen Strich. Dann habe ich dort in der Pizzeria mal mein Akkubank angesteckt, habe aus einem Strich zwei Striche gemacht und ja, dann bin ich irgendwann weitergefahren und dann in dieser Pizzeria wollten sie mich nicht aufs Klo gehen lassen. Dann bin ich weitergefahren und war beim Mackie am Klo. Da hören wir uns ganz kurz nicht vom Klo, keine Sorge, aber passend dazu einen Einspieler an.
So, jetzt war ich beim Mackie kacken. Das war das ekelhafteste Klo der Welt. Aber die haben draußen am Radlparkplatz Steckdosen und jetzt habe ich aus der Akkubank noch ein Strichel rausgeholt. Und wie wichtig die ganze Mackie-Aktion war, ich habe meinen Umhängebeutel mit meinem kompletten Einkauf für die ganze Nacht dort liegen lassen. Mit meinen Fantern, mit meinen Quetschis. Ich habe sogar noch ein Gel gehabt. Eine kleine Schoki. Und alles, was ich jetzt habe, für die letzten 100 Kilometer, sind immerhin zwei volle Trinkflaschen und drei Quetschis. Und 100 Euro im Bar.
Also habe ich meine Musette beim Mackie liegen lassen, mit meinem kompletten Einkauf, mit dem ich super durch die Nacht gekommen wäre. Und ja, das war richtig bitter. Und ich bin dann zum Checkpoint nach San Gimignano gekommen. Dahin bin ich gefahren, nur mit Straßenschildern, Handy auf Flugzeugmodus, Garmin auf Stromsparmodus mit Display aus, weil ich es eben vom Trainingslager gewusst habe und man sich auf die Schilder halbwegs verlassen kann. Es war dann die Route, die ich wählen wollte, ist die Brücke eingestürzt. Das hat mir dann vor Ort eine Italienerin erklärt und sie hat Ponta und dann hat sie so eine Wellenbewegung gemacht und dann Strade Chiuso, das habe ich verstanden und das habe ich daraus geschlossen, dass die Brücke eingestürzt war, bin dann den Deviatione-Schildern nachgefahren, aber ich bin dann nach San Gimignano gekommen Und ja, dort fahre ich zum Checkpoint hin und dann höre ich so zwei Amerikaner miteinander reden. Ja, was hast du dir gedacht? Zu Ostern, hast du geglaubt, dass da irgendwas noch offen hat in Italien? Und dann habe ich schon gewusst, okay, wird schwierig jetzt da um 22 Uhr oder was es war, in San Gimignano noch was zum Essen zu bekommen. Und habe mir dann halt mit dem, was ich dabei gehabt habe, auf den Weg gemacht zum Zielparcours.
Ich habe lustigerweise auf die letzten Abschnitte ja nichts mehr zum Essen trinken, aber nicht mehr gebraucht und auch nicht mehr wollen. Ich wollte noch am Beginn vom Finish-Parcours mir, du warst bei mir in der Früh, da ist gerade Sonnenaufgang irgendwie in San Gimignano gewesen, dann war es halt so gegen 8 wahrscheinlich oder so, da haben die Kaffeebars schon offen gehabt und ich wollte mir noch vor dem Anstieg einen doppelten Espresso geben und vielleicht ein Gebäck. Und dann waren in der Kaffeebar, weiß ich nicht, alle drinnen. Da war einfach ein Auflauf und ich habe mir gedacht, anstellen, warten, nein, danke, ich möchte nach Hause. Und dann bin ich auch den kompletten Finisher-Parcours, den großen Anstieg ohne Essen, Trinken gefahren. Und ist ganz interessant, wenn man schon so lange unterwegs ist, finde ich, kann man so gewisse Phasen irgendwie ohne Verpflegung besser durchdrucken. In den ersten Stunden wäre das viel schlimmer oder so. Und ich muss sagen, ich bin am Ende noch 250 Watt den Berg raufgefahren. Ich habe auf dem Bruno Wicht keine Zeit mehr gut machen können. Der war so stark unterwegs. Und bin dann als Zweiter ins Ziel gekommen. Dieser finnische Parcours war schon cool, weil das ist jetzt so ein legendärer Berg in Lucca offensichtlich. Und da waren wirklich hunderte Leute unterwegs. Radlfahrer immer fort. Welche sind scheinbar auf Com-Jagd gegangen, bergauf, oder haben Intervalltraining gehabt. Das sind an mir vorbeigezogen. Manche sind ganz gemütlich gefahren. Es waren ganz viele Ältere unterwegs, die halt langsam waren. Und auch dann Richtung Lucca, die Abfahrt, wo ich übrigens nochmal ein Kompliment machen möchte an die Routenplanung des Rennens. Sie haben nämlich die Ziellinie quasi oben gelegt, nach dem Motto, bergab, jeder gemütlich und sicher, kein Rennen bergab quasi ins Ziel. Das finde ich eine sehr gute Idee, weil die Abfahrt war dann schon nicht so einfach, ein bisschen Moos auf der Straße, ein bisschen rutschige Kurven wahrscheinlich, wenn man zu schnell fährt. Und da quasi das Rennen entschärfen auf die Zielgerade hin, finde ich eine sehr, sehr super Idee.
Bei mir ist es auch nicht darum gegangen, dass ich jetzt Angst gehabt habe, dass ich die 100 Kilometer nicht noch irgendwie schaffe, aber es war halt einfach schon ein mulmiges Gefühl, mit zwei Trinkflaschen diese letzten 100 Kilometer anzugehen und dem Wissen, dass du nirgends was kriegst. Und ich habe dann wieder eine speziellere Route gewählt, die haben nicht so viele gewählt, die war sicher auch nicht ideal, auch ein paar Höhenmeter, aber ich bin dann in irgendeiner Abfahrt durch ein Dorf gekommen und da sind vor einer Bar plötzlich hunderte Leute gestanden und haben geraucht und laute Musik und ein DJ und da habe ich mir dann noch kurz was gekauft.
Die Party privat verkauft Cola. Ich glaube, regeltechnisch ein bisschen eine Grauzone, weil es ist in einer öffentlichen Bar und sie winken jeden rein, aber er hat mir erklärt, es ist eine Party privat. Aber ich habe auch bezahlt dafür.
Ja, also sie haben wirklich jeden von der Straße reingewunken. Also ich glaube, es war okay. Regeltechnisch.
Du zahlst für was in einem Lokal? Wo ist da die Sorge? Ja, geschlossene Gesellschaft?
Weil er gesagt hat, es ist eine private Party, aber es war ja als solche nicht erkennbar und ich hab bezahlt. Es war eine normale Bar, es war jetzt nicht so, dass man irgendwo eine freiwillige Spende reingeworfen hat, sondern ich habe mit Karte bezahlt, ich habe eine Rechnung dafür gekriegt. Ich glaube, regeltechnisch war das in Ordnung und da habe ich dann noch ein paar Cola gekriegt. Zum Essen haben sie nichts gehabt, aber das hat dann doch noch ein gutes Gefühl geben für den Rest der Strecke.
Hast du die Geschichte von Paul Niehoff mitbekommen?
Nein.
Der ist beim Checkpoint 7 vorbeigefahren. Ich muss sagen, ich habe mich in San Gimignano auch nicht genau auskennt, weil das war der einzige Checkpoint, wo nichts befestigt war. Jetzt habe ich gewusst, bin ich schon da, bin ich noch nicht da, muss ich da noch weiß ich nicht, 200 Meter weiter woanders hin. Und dann habe ich ein Selfie gemacht, zur Sicherheit, dass es herzeigen könnte?
Ich habe ja da, war ja schon im Akkusparmodus, habe mein Handy aus dem Flugzeugmodus, habe auf Follow My Challenge gewartet, bis sie im Leaderboard erscheinen. Und ich bin nicht und nicht erschienen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht bin ich am falschen Platz. Bin zu einem anderen Platz und zu nur am anderen Platz und ich bin nie im Leaderboard aufgetaucht. Aber dann war ich auf jedem Platz in San Gimignano und dann bin ich weitergefahren. Und irgendwann dann habe ich nochmal nachgeschaut und dann war ich im Leaderboard. Da war einfach so eine Verzögerung drin und ich wollte halt einfach auf Nummer sicher gehen, dass ich dort tatsächlich auch als angekommen gelte. Aber das hat mir auch ein bisschen Zeit gekostet und frustriert, weil ich da von Platz zu Platz gefahren bin und einfach das Leaderboard ständig refreshed habe und bin dann von 23% Akku auf 18% Akku. Und dann bin ich wieder in Flugzeugmodus gegangen.
Paul Niehoff ist komplett an der Stadt vorbeigefahren. Also er ist quasi vom Checkpoint 6 direkt zum Finisher-Parcours gefahren, wobei San Gimignano quasi fast auf der Strecke liegt, aber es sind halt ein paar Kilometer Umweg und aus irgendeinem Grund, ich meine, Müdigkeit, Unkonzentriertheit, du bist auf dem falschen Berg gefahren, der Paul ist direkt ins Ziel gefahren. Ich weiß es nicht, aber es war so irgendwie eine absurde Geschichte, wo man natürlich jetzt die Hintergründe nicht genau kennen, aber ja, kann auch passieren.
Bitter, ja, es ist sehr bitter. Ich meine, es kann auch am vorletzten Checkpoint ist ja gestanden Koordinaten und dann ist gestanden danach zum Ziel. Vielleicht das falsch interpretiert, falsch gelesen.
Vermutlich.
Viele Gründe, es ist halt sehr, sehr bitter, ja.
Ich war auf jeden Fall leider nicht da, wie du ins Ziel gekommen bist. Das war eine Zeit, ich habe mir gedacht, wenn du bis Mitternacht ankommst, ich bin da und bring dir was zum Essen oder was zum Trinken oder einfach nur ein High Five, aber es war dann 5 Uhr morgens circa.
5 Uhr morgens, ja, es war dann, also der letzte Anstieg, das was du erzählt hast, das kann ich nicht bestätigen, ich war da Mutterseelen allein, da war weit und breit niemand, aber an der Anfahrt, also irgendwie war große Partynacht an dem Abend, weil an der Anfahrt schon am Parcours, da fährt man auch durch so eine kleine Stadt durch, sind also einmal aus so einer Seitengasse 10 Leute rausgekommen und die haben so ein kleines Mini-Feuerwerk abgebrannt und haben voll gejubelt und geschrien und ich habe das natürlich sofort auf mich bezogen und das hat mir voll taugt.
Es ist nicht zufällig Ostersamstag, wo auch in Österreich überall gefeiert wird und Osterfeier und die Leute Party machen, es ist Kraschitzer Flo, fährt das an und was.
Aber das war schon einmal cool und es hat dann bei mir wieder geregnet und hat dann aber am Weg aufgehört und dann die Abfahrt vor, also ich habe ja schon gewusst, die Zeit wird oben genommen und ich habe dann auf der Abfahrt nichts riskiert und der Parcours dann die letzten 10 Kilometer, also von der Abfahrt bis zum Zielpunkt, die waren schon hart. Also ich verstehe die Intention, möglichst weg von den Straßen, viel Radlwege und so. Aber nachdem dann die Zeit schon genommen war und es eigentlich um nichts mehr gegangen ist, sondern nur mehr um da zu dem Zielpunkt zu fahren, war es dann echt hart. Diese ein paar Mal über die Gleise, für Zickzack auf so Feldwegen, bis man dann endlich in der Stadt war, das hat mich unglaublich fertig gemacht.
Ja, ich glaube, da kommt es dazu, dass du in der Nacht dort warst, du warst saumüde, du hast die dritte Nacht nicht geschlafen. Du hast das nicht kennt, oder?
Die Passage nicht, nein. Also Luca,
ich bin im Training kurz einmal gefahren.
Luca habe ich mir abgekannt, aber ja, da habe ich mich dann...
Also ich habe den finnischen Parcours in die Stadt hineingekannt und dann hat mich das natürlich nicht schockiert, die Feldwege und das Zickzack und die Uhrzeit war für mich halt angenehmer bei Tageslicht. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, wir brauchen noch ein bisschen einen emotionalen Abschluss, oder? Wir haben jetzt 1,5 Stunden, es ist sehr, sehr lange, länger als gedacht, so wie das Rennen länger als gedacht war. Ich habe noch ein kleines Fazit als Video, das ich an meine Freunde geschickt habe. Vielleicht können wir uns das anschauen und dann können wir schon vorwegnehmen, wir haben nächste Woche einen Gast, wo wir wieder...
Ja, und vielleicht können wir davor dann noch die Analyse, die Zahlen, Daten, Fakten raushauen, weil das jetzt noch anhängen, hat auch keiner was davon.
Richtig, aber meine Ziel-Videobotschaft spüle ich noch vor.
Also 2 Nächte gefahren, ohne Pennen, das bin ich ja echt noch nie
Und es war das langsamste Rennen, was ich jemals gefahren bin. Ich glaube, es war der Schnitt von unter 20 km/h. Und es war einfach nur auf und ab die ganze Zeit extrem steil. Auch die Abfahrten, Schritttempo, alles im wilden Regen. Und ja, es war ziemlich hart. Bist du deppert? Es war echt hart. Und was jetzt gerade sehr hart ist, viele haben eh schon mal meine geilen Fears gesehen, wenn sie richtig aufgewackt sind. Ich sag das noch mal her, weil das ist einfach ein Wahnsinn ist, wie weh das tut. Und zwar die tiefen Rillen zwischen die Falten von der aufgewackten Haut. Ein schöner Spurt, sag ich euch. Zwei Tage unterwegs gewesen. Die Spaßmomente in dem Fall waren 1 Minute in Summe oder 2 Minuten. Aber ja, das nächste Mal wird sicher lustiger, wenn es nicht so viel regnet.
Wie haben deine Füße ausgeschaut, Flo?
Meine Füße haben nicht arg ausgeschaut, muss ich sagen.
Mein Problem ist, ich habe so breite Füße, die Schuhe sind mir alle zu schmal, das ist eine Sonderanfertigung, die sind immer noch relativ schmal. Und wenn die Füße nass werden und sich ausdehnen, dann werden sie halt, haben sie immer weniger Platz und dann werden die so zusammenkomprimiert, dass so tiefe Falten entstehen und das fühlt sich halt an, wie wenn du auf Nadeln steigst. Das war aber erst am Schluss, also die Schmerzen sind erst am Schluss gekommen. Und wie gesagt, ich bin, nachdem ich zweimal schlafen war und das dritte Mal dann geschlafen habe, war ich einfach nur mehr froh und ich habe so Glücksgefühle gehabt und ich habe mir echt gedacht, hey, dass ich das durchgezogen habe, super, dass ich Zweiter geworden bin, super. Der Bruno Wicht war unglaublich stark, der ist mit wenig Gewand durchgefahren, der hat keine Schwächen gehabt, der hat die Berge geliebt, ich habe ihn gefragt, ob er nicht müde war. Er hat gesagt, no, a little bit in the second night, a little bit. Ob ihm nicht kalt war, er hat gesagt, no, it wasn't, it was okay. Und wie er so schnell, er hat gesagt, ja, I love the mountains. Also der war ein Wahnsinn. War echt ein Wahnsinn. Ich bin schon ein anderes Rennen mit dem Bruno gefahren. Beim Transcontinental war er einen Tag lang ein bisschen vor mir. Ich habe gewusst, er ist schnell und stark, aber das war echt herausragend, wie er da gefahren ist. Kann ich nur den Hut ziehen und ja, ist für mich sicher eine gute Motivation fürs Transcontinental, dass ich weiß, ich habe da noch ordentlich was zu tun, damit ich beim Transcontinental ganz vorne sein kann.
Meine Emotionen bei der tatsächlichen Zieleinfahrt, die hat die Sabine eingefangen. Ist, glaube ich, auch ganz interessant.
Hallo.
Ja, mit diesem Emotionsfeuerwerk.
Hallo.
Werden wir uns jetzt verabschieden. Eine kurze Analyse gibt es nächste Woche und auch einen super Gast.
Ja, ein Bild dann sagt mehr als 1000 Worte. Den Spruch kennen wir aber jetzt mit diesem Hallo, können wir sagen, ein Wort sagt mehr als 1000 Bilder. Dieses Wort sagt alles.
Ja, und wir verabschieden uns mit unserem Zielsprint. Danke an alle, die den Podcast hören, uns folgen, bewerten, teilen. Und noch einmal der Hinweis, wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, geht das via Steady oder Apple Podcasts.
Es gibt 3 Pakete auf Steady. Ihr findet den Link in den Shownotes und wir freuen uns über euren Support. Bis nächste Woche.
Podcast-Werkstatt.